Heute ist Freitag, der 14. November. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über den Korruptionsskandal in der Ukraine und was Präsident Selenskyj damit zu tun hat. Dann schauen wir uns die Einigung der Bundesregierung rund um den neuen Wehrdienst an. Ja, und dann geht's weiter mit der Rentenreform in Frankreich, und dann brauchen wir sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, in der Ukraine wird gerade über einen neuen Korruptionsskandal gesprochen, der auch Präsident Selenskyj unter Druck setzt. Expertinnen sprechen sogar von der möglicherweise größten Korruptionsermittlung in der Geschichte der Ukraine. Ja, im Zentrum der Vorwürfe steht der Unternehmer Timur Mindic. Der ist ein enger Freund und ehemaliger Geschäftspartner Selenskyjs aus der Zeit seiner Fernsehproduktionsfirma Quartal 95. Ja, vielleicht wissen ja es noch einige, Selenskyj, der war vor seiner politischen Karriere ja Schauspieler. Und durch diese Beziehung gilt Mindic als politisch einflussreich, auch wenn er kein politisches Amt hat. Ukrainische Ermittlungsbehörden werfen Mindic jetzt vor, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Laut der Antikorruptionsbehörden NABU soll er dafür seinen freundschaftlichen Beziehungen zu Selenskyj und seine Verbindung zu hochrangigen Beamten ausgenutzt haben, um sich illegal zu bereichern. Ja, worum geht es dabei konkret? Es geht um kriminelle Machenschaften im Energiesektor, insbesondere bei dem staatlichen Atomenergiekonzern Energoatom. Der Konzern ist nämlich für die ukrainischen Kernkraftwerke zuständig und hat einen Jahresumsatz von so ungefähr 4 Milliarden Euro. Ja, nach Medienberichten geht es jetzt um hohe Summen an Schmiergeldern. Lieferanten des staatlichen Energiekonzerns sollen 10-15% des Auftragswerts gezahlt haben, um ihre Aufträge zu sichern. Insgesamt geht es da um 100 Millionen Euro. Ja, heikel ist der Fall auch, weil ein Teil des Geldes eigentlich für den Bau von Schutzanlagen der Energieinfrastruktur gedacht war. Also für Einrichtungen, die immer wieder Ziel russischer Angriffe werden. Dass dabei offenbar Geld verschwunden ist, während viele UkrainerInnen mit Stromausfällen zu kämpfen haben, das sorgt, wir können es uns alle vorstellen, ganz schön für Ärger in der Bevölkerung. Die Ermittlungen richten sich jetzt auch gegen Regierungsbeamte. Im Fokus steht unter anderem der Justizminister Hermann Halutschenko. Die Staatsanwaltschaft zur Korruptionsbekämpfung, die wirft ihm jetzt vor, in seiner Zeit als Energieminister Vorteile von Mindic erhalten zu haben. Dadurch soll Mindic mehr Einfluss auf die Geldflüsse im Energiesektor bekommen haben. Und auch der Verteidigungsminister Rustem Umerov soll von Mindic beeinflusst worden sein. Nach Bekanntgabe der Vorwürfe forderte Präsident Selenskyj Justizminister Halutschenko und Energieministerin Svetlana Rintschuk zum Rücktritt auf. Beide reichten daraufhin auch ihr Rücktrittsschreiben ein. Die Ermittlungsbehörden, die haben da jetzt 15 Monate alles untersucht, 1000 Stunden Gespräche abgehört. Mindic selbst hat das Land kurz vor den Großrazzien verlassen und soll nach Israel geflohen sein. Selenskyj unterstützt die Ermittlungen und ruft zur Zusammenarbeit mit den Antikorruptionsbehörden auf. Trotzdem wird seine Innenpolitik immer stärker kritisiert. Erst im Sommer waren tausende Menschen in der Ukraine auf die Straße gegangen, weil die Regierung den Ermittlungsbehörden ihre Unabhängigkeit nehmen wollte. Jetzt vermuten viele BeobachterInnen und auch Aktivistinnen, dass ein Zusammenhang zwischen diesem Streit und den aktuellen Ermittlungen gegen enge Vertraute von Selenskyj vorliegt.
Werbung. Wie kann sichergestellt werden, dass Bilder aus der Ukraine wirklich echt sind und nicht russische Propaganda? Ja, und wer überprüft eigentlich, ob PolitikerInnen im Wahlkampf lügen? Wie können Des- und Fehlinformationen im öffentlichen Raum vermieden werden? Immer geht es darum, einzuordnen, was stimmt und was nicht, wo der Kontext fehlt, ob eine Aussage irreführend ist, ja, und ob ein Foto oder ein Video tatsächlich das zeigt, was es ja belegen soll. Der Spiegel hat die größte Fact-Checking-Abteilung Europas, die Spiegel-Dokumentation. Mehr als 60 hochspezialisierte FaktencheckerInnen unterstützen die Arbeit der Spiegel-Redaktion. Das sind zum Beispiel IslamwissenschaftlerInnen, ÄrztInnen, Volkswirte, BiologInnen und Historiker, die eine Vielzahl von Sprachen abdecken. Ja, sie überprüfen vor der Veröffentlichung einen erheblichen Teil der für die digitale Seite und den gedruckten Spiegel verfassten Artikel. Die recherchieren Antworten auf jede noch so abwegige Frage. Die arbeiten zusammen mit der Redaktion an komplexen Recherchen und checken Live-Fakten, zum Beispiel bei TV-Wahlkampfduellen deutscher und US-amerikanischer PolitikerInnen. Ja, und wie sieht so eine klassische Verifikation eines Spiegelartikels aus? Im Mittelpunkt steht das Übergabegespräch. Dabei klären der Dokumentar und die Autorin des Artikels offene Fragen, korrigieren Fehler und sorgen dafür, dass der Text bis in Einzelheiten richtig ist. Das gemeinsame Ziel ist dabei, jede Zahl, jedes Zitat, jeder Sachverhalt muss stimmen. Wir wissen es auch hier aus unserer Arbeit. Glaubwürdigkeit steht für den Spiegel an oberster Stelle. Ja, und nach dem Skandal 2018 um den Fälscher Klaas Relotius, der ganze Reportagen frei erfand, hat das Magazin seine Strukturen verbessert, Schwachstellen beseitigt sowie seine Qualitätsstandards überarbeitet. Ja, gerade heute, wo Fake News immer häufiger auf uns einprasseln, ist Qualitätsjournalismus wichtiger denn je. Deshalb arbeite ich zum Beispiel auch super gern mit Artikeln vom Spiegel für den Podcast, aber auch für Instagram. Und da gibt es ja auch eine Vielzahl an Sachen, die man sich anschauen kann. Und aktuell gibt es beim Spiegel auch eine wirklich tolle Abo-Aktion für alle unter 30. Schaut mal rein, alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, die Bundesregierung hat jetzt bekannt gegeben, dass sie sich auf ein neues Wehrdienstmodell geeinigt hat. Das neue Wehrdienstgesetz soll Anfang 2026 in Kraft treten. Ja, und Jens Spahn, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der hat am Donnerstag auf einer Pressekonferenz dazu Folgendes gesagt.
Online verschickten Bogen verpflichtend ausfüllen müssen. Die Frauen können ihn ausfüllen und dann soll dieser Jahrgang auch schon flächendeckend gemustert werden. Mit einer Einschränkung, die Bundeswehr braucht einen Aufwuchs, um vollständig musterungsfähig zu sein. Insofern wird das eher schrittweise und dann nach Geburtsdatum sortiert vermutlich gehen. Das ist das Kernelement der Freiwilligkeit und zudem soll die Bundeswehr attraktiver werden. Das ist ja das Demonstranz von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Davon verspricht er sich von dieser attraktiven Bundeswehr, dass es genügend Freiwillige gibt. Wer sich dann beispielsweise bis zu einem Jahr verpflichtet, erhält einen Zuschuss für den Führerschein, auch möglicherweise für den LKW-Führerschein. Damit genügend junge Menschen freiwillig den Dienst an der Waffe zur Landesverteidigung antreten.
Also Spahn spricht von mehr Verbindlichkeit in der Freiwilligkeit. Das heißt im Kern, wenn wir das mal einfacher sagen, das Modell, das ist freiwillig, auch wenn die Musterung verpflichtend ist für junge Männer. Diese Pflicht betrifft dann alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren sind. Neben der Musterung erhalten alle 18-jährigen Männer und Frauen einen Fragebogen. Der dient zur Erfassung ihrer Eignung und auch zur Motivation. Männer müssen diesen Fragebogen zwingend beantworten und Frauen können das freiwillig machen. Die Reform soll die Bundeswehr stärken. In den kommenden 10 Jahren sollen rund 80.000 neue SoldatInnen dazukommen, sodass die Truppe insgesamt auf 270.000 Menschen anwächst. Ja, und um die Attraktivität des Dienstes zu steigern, sind rund 2.600 € brutto pro Monat als Bezahlung vorgesehen. Ja, und wenn man sich dann für ein Jahr verpflichtet, dann kann man sogar einen Zuschuss zum PKW- oder LKW-Führerschein bekommen. Ja, falls sich nicht genügend Freiwillige melden, kann der Bundestag durch ein weiteres Gesetz eine sogenannte Bedarfswehrpflicht aktivieren. Bei der Bedarfspflicht tritt dann so ein Zufallsverfahren in Kraft und da werden junge Menschen per Zufall also ausgewählt. Ein direktes Losverfahren, wie es ursprünglich diskutiert wurde, ist damit erstmal vom Tisch. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD begrüßte den Kompromiss und zeigte sich sehr zufrieden. So hat er es auf jeden Fall gesagt. Er hat auch betont, dass andere europäische Länder, insbesondere im Norden, zeigen, dass das Prinzip der Freiwilligkeit in Verbindung mit der Attraktivität des Wehrdienstes funktioniert. Und Pistorius, der hat auch betont, dass es keinen Grund zur Sorge und Angst geben müsse, da eine stärkere Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts verringere. In Frankreich wurde ein wichtiges politisches Projekt von Präsident Emmanuel Macron vorerst gestoppt. Die französische Nationalversammlung stimmte für die Aussetzung der bereits geltenden Rentenreform. Die Reform ist 2023 in Kraft getreten und hat vorgesehen, dass das Renteneintrittsalter stufenweise von 62 auf 64 Jahre angehoben werden soll. Aktuell liegt es nämlich bei 62 und 9 Monaten. In Frankreich kam das Gesetz nicht ganz so gut an, sodass es immer wieder Massenproteste gab. Ja, und die Abstimmung am Mittwoch fiel mit 255 zu 146 Stimmen aus. Die Aussetzung gilt jetzt erstmal bis Anfang 2028 und somit eben auch bis zur nächsten Präsidentschaftswahl 2027. Die Entscheidung ist eigentlich das Ergebnis eines politischen Deals. Premierminister Le Cornu hatte den Sozialisten die Aussetzung angeboten, um eine monatelange Regierungskrise zu beenden und die Stimmen der Sozialisten für den Haushalt 2026 zu sichern. Also er hat eigentlich gesagt, Leute, wir setzen die Rente aus, wenn ihr in diese Regierung kommt. Ja, und für die Aussetzung stimmten die Sozialisten, die Grünen und die rechtspopulistische Partei Rassemblement National. Das Mitte-Rechts-Regierungslager enthielt sich größtenteils und die linkspopulistische LFI stimmte dagegen, da sie die vollständige Abschaffung der Reform fordert. Die Regierung schätzt, dass diese Aussetzung im kommenden Jahr 300 Millionen Euro und 2027 1,9 Milliarden Euro kosten wird. Diese Kosten sollen dann durch Sparmaßnahmen ausgeglichen werden, wobei die Finanzierung noch unklar ist. Wichtig zu wissen ist auch, Frankreich steht wirtschaftlich ja ganz schön unter Druck, vor allem wegen seines Haushaltsdefizits. In absoluten Zahlen sind sowohl das Defizit als auch die Staatsverschuldung in Frankreich die höchsten der gesamten Eurozone. Ja, die Aussetzung, die ist auch in den Sozialversicherungshaushalt integriert und deswegen muss der Senat auch noch drüber debattieren. Theoretisch könnte der den Schritt auch wieder rückgängig machen. ExpertInnen gehen aber davon aus, dass die Rentendebatte nun das bestimmende Thema im Präsidentschaftswahlkampf 2027 werden könnte. Denn eine Aussetzung bedeutet keine Abschaffung und das bedeutet, die Parteien haben ein Thema. Die Good News, die können sich wirklich sehen lassen und die kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort gibt es nämlich eine Mietpreisbremse, die auf insgesamt 8 Küstenorte ausgeweitet wird. Binz, Graal-Müritz, Heringsdorf, Kühlungsborn, Rerik, Sellin, Zingst und Zinnowitz. Manche der Orte kennt ihr vielleicht sogar aus dem Sommerurlaub. Ziel ist es, die steigenden Mieten in touristisch geprägten Regionen zu dämpfen und bezahlbaren Wohnraum für Normalverdiener zu sichern. Ja, die Universitätsstädte Rostock und Greifswald, die haben bereits auch eine Mietpreisbremse und die soll auch um 3 Jahre verlängert werden. Neue Mietverträge dürfen dort künftig höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bestehende Verträge unterliegen einer Deckelung bei Preissteigerungen und die Verordnung soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 in Kraft treten. Parallel setzt das Land weiter auf den sozialen Wohnungsbau. Seit 2017 wurden in Rostock 808 und in Greifswald 356 Wohnungen mit Landes- und Bundesmitteln gefördert. Die Fördermittel wurden in den vergangenen Jahren auch fast vervierfacht auf 127 Millionen Euro pro Jahr und das soll auch auf diesem Niveau so bleiben. Kritisch sieht allein eigentlich der Norddeutsche Wohnungsunternehmerverband das, denn sie sagen, Mietpreisbremsen schafften keine neuen Wohnungen und könnten Investoren abschrecken. Stattdessen spricht sich der Verband für eine Begrenzung steigender Nebenkosten aus. Tja, aber das reicht wahrscheinlich nicht, damit Menschen sich die Miete leisten können. Und meine persönliche Meinung ist, wir brauchen eine Mietpreisbremse eigentlich überall. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann hier am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.